Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
5 Jahre, wir schaffen das. Euphorie, Ernüchterung und Pragmatismus. Ein Feature von Jenny Roth.
Jetzt gehen wir einfach mal rein. Also, wir laufen schön drum rum. Das hat man den Container hat Sandratsamt. Und den Rest haben wir angelegt, hier auch mit Bepflanzung oder dass man dahinter Türe raus hat.
Weil der Stadt. Eine Kleinstadt 30 Kilometer westlich von Stuttgart, an der Grenze zum Schwarzwald.
Ich habe nicht mehr viel übrig geblieben.
Die Unternehmerin Dorothee Stäbler dreht eine Runde um die Container, die das Landratsamt hier auf dem Firmengrundstück im Industriegebiet aufgestellt hat.
Ich bin ja ein Mensch. Ich bin sehr strukturiert, ich mache sehr viel. Am Anfang bin ich immer so motiviert, dass ich denke, ich kann jemand was. Äpfelbäume haben wir hier gepflanzt. Ich will jemand was weitergeben kann, aber das habe ich jetzt aufgegeben. Es ist nicht bloß auf Flüchtlinge bezogen, sondern grundsätzlich. Gut, man hat sich seltsam, hat schon schön angelegt alles, gell? Aber wenn keiner was draus macht, es hat noch keiner was gestohlen. Nee, ich kenne wirklich in der Beziehung nichts Negatives. Die Bänke haben wir mal selber gebaut. In meiner Werkstatt habe ich mal ein paar Mal mit den Leuten geschreinert. Nehmen wir Tische und Bänke gebaut und so Sachen.
Die Firma Stäbler kennt in Weil der Stadt jeder. Ein Familienbetrieb in 4. Generation. Auf etwa 30 Baustellen im Jahr ist die Firma beschäftigt. Im Erdbau, im Rohbau, beim Abbruch.
Ja, wir haben hier Wohnheim für unsere Leute. Also das sind jetzt Polen, Slowenen, alle mögliche. Das hat mein Schwiegervater schon in den 80er Jahren gebaut, wo er Italiener und Türken und Jugoslawen und so alles hergeholt hat damals. Das war halt auch noch mal was anderes.
Damit meint die Unternehmerin was ganz anderes als die Flüchtlinge, die 2015 kamen und danach. Am 4. September 2015 öffneten Deutschland und Österreich ihre Grenzen für tausende Geflüchtete, die in Ungarn festsaßen. 5 Tage zuvor hatte Angela Merkel die berühmt gewordene Losung ausgegeben.
Wir schaffen das,
sagte sie auf der alljährlichen Sommerpressekonferenz und stieß damit erstmal auf wenig Interesse bei den anwesenden Journalisten. Erst später wurde es zu dem Motto, an dem sie noch 5 Jahre später gemessen wird. Die deutsche Bevölkerung nimmt die Aufgabe an, in großen Teilen zumindest. Viele helfen, wo es geht. In München beklatschen tausende Bürger die Ankommenden. Die Bilder gehen um die Welt. Am Hauptbahnhof werden Willkommensschilder hochgehalten. Freiwillige versorgen die Geflüchteten. Genau wie in Berlin oder in Bielefeld. Und in Weil der Stadt, wo sich auch Dorothee Stäbler ehrenamtlich engagiert.
Ich fand es ja auch ganz toll, die junge Familie mit ihren Kindern und so. Und da waren nette Leute dabei oder sind. Und habe mich dann intensiv bemüht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Ich habe Backtage gemacht, Ostermahlkurse. Ich habe dann mal ein Bierle getrunken, dann bin ich auch gleich aber vom Security fast rausgeschmissen worden. Das wusste ich nicht, dass man das nicht mit reinbringen darf. Dann haben wir Sportgruppe gemacht, bin mit denen joggen gegangen. Dann haben wir Fußballgruppe. Die haben auch fleißig geübt und das war auch ganz nett, haben von uns Trikots bekommen und so. Also ich habe wirklich alles Mögliche versucht.
Wir haben natürlich ein Riesenengagement gehabt, also der AK Asyl. Wenn Sie die Vorsitzende vom AK Asyl, die sagt Ihnen am Anfang, die wusste gar nicht mehr, wohin mit den Leuten. Da kamen tausende Leute, die sich einfach da engagieren wollten.
Mahmoud Kasem ist der Integrationsbeauftragte von Weil der Stadt. Er sitzt in seinem kleinen aufgeräumten Büro neben den Schaltern des Bürgeramts im Stadtzentrum. Das Haus ist auch eine Art Schaltzentrale für die Integrationsarbeit. Schließlich findet Integration nicht im Reichstag statt oder im Bundesgesetzblatt, sondern in den Städten, vor Ort. Mit dem Wir aus Wir schaffen das waren und sind neben Ehrenamtlichen vor allem auch die Kommunen gemeint.
Wir schaffen das.
Und 5 Jahre später, haben wir es geschafft? Ein klares Ja oder Nein wäre vermessen. Man könnte sagen, viel ist geschafft, viel bleibt noch zu tun. Der Versuch einer Zwischenbilanz.
Das war wirklich eine sehr stürmische Zeit. Dann kamen Busladungen, Menschen, große Familien, teilweise auch Afghanen in traditioneller Kleidung. Also es war wirklich wie im Film. Da mussten Personalien aufgenommen werden, dauerte teilweise Stunden, weil keine Ausweise da waren, weil die Papiere in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen waren, weil wir der Sprache nicht mächtig waren, wir mit Bildkärtchen und Händen und Füßen gearbeitet haben.
Anne Kretschmer, 51 Jahre alt, Juristin und Sozialpädagogin, nahm nach Merkels Ansprache einen Job als Integrationsmanagerin an, als eierlegende Wollmilchsau, wie sie sagt. Kretschmer erzählt von der Euphorie, der Aufbruchstimmung, von den vielen Ehrenamtlichen, die Tag für Tag und bis in die Nacht mit im Einsatz waren. Sie kümmerte sich um Deutschkurse, Arztbesuche, um einen geregelten Tagesablauf, das Andocken an Paten. Aber nach den ersten euphorischen Wochen folgte die Ernüchterung.
Ich weiß auch nicht, welche Erwartungen da von Schleusern und von der heimischen Presse verbreitet wurden. Ob sie wirklich dachten, sie kriegen hier alle sofort eine Wohnung und ein Auto, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich frustrierend, wenn sie ankommen, dann kommen sie auf einmal in ein Flüchtlingscamp mit 100 anderen Leuten und sie haben eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad. Also da lagen schon oft die Nerven blank.
In der Frage, ob geschafft oder nicht geschafft, sind Wohnungen tatsächlich eines der Hauptprobleme. Zumal die Geflüchteten auf einen ohnehin schon überhitzten Wohnungsmarkt treffen und dort haben sie oft schlechte Karten, weil sie wenig Geld verdienen, keine Arbeit haben oder den falschen Namen.
Viele Flüchtlinge, die jetzt auch seit 3-4 Jahren hier untergebracht sind, die kommen immer heulend hierher und sagen, ich gehe zu einer Wohnungsbesichtigung, ich sehe nicht, ich bin Flüchtling und ich habe verloren. Vor allem, wenn sie dann noch das gebrochene Deutsch sprechen, die kommen halt einfach nicht so gut rüber. Ja, und dann nimmt halt der Vermieter lieber die Familie Meier-Müller-Schulze und gibt denen die Wohnung. Und jetzt sind wir auch noch im Großraum Stuttgart. Wohnungssuche ist ja sowieso nicht gerade wirklich einfach. Dann bewegen wir uns in Mietpreisen, wo das Jobcenter dann auch irgendwann sagt, ja Moment mal, für so eine kleine Wohnung zahle ich doch nicht diese 700, 800 Euro Kaltmiete. Und dann haben auch viele eine Wohnsitzauflage und sind also gezwungen, in den ersten 3 Jahren in Weilerstadt eine Wohnung zu finden. Ja, mittlerweile hat das Landratsamt das aufgelockert, aber nur die wenigsten dürfen sich deutschlandweit erstmal niederlassen.
Kasem erzählt von dem Problem, von jetzt auf gleich 250 bis 300 Personen unterbringen zu müssen.
Hier war das dann so, dass man natürlich diese 2 Unterkünfte hatte, die natürlich aber auch vorne und hinten nicht gereicht haben. Und da waren wir auch angewiesen, also wir haben dann auch in Zeitungen geschalten, ob irgendwelche Bürger sich bereit erklärt haben, uns die Wohnung zu vermieten. Ja, da ist die Stadt als Mieterin aufgetreten, einfach um den Bürgern eine gewisse Sicherheit natürlich auch zu geben und zu sagen, okay, wir treten da auf, wir haften auch für Schäden und so weiter.
Hier kam auch die Firma Stäbler ins Spiel. Sie vermietete erst dem Land, dann der Stadt das leere Grundstück auf dem Firmengelände. Seither stehen dort die Wohncontainer.
Und dann hatten wir noch ein altes Haus von der Oma, so eine alte Villa mit 400 Quadratmeter. Und die hat dann das Land auch angemietet, immer schöne Wohngebiet. Da haben ja auch viele hier gemeint, oh ja, da machen wir jetzt das große Geld. So ein Aberglaube, die Leute meinen, du kriegst jetzt pro Person so und so viel. Gab es noch nie, also zumindest bei mir nicht. Ich habe damals schon von Anfang an mit dem Landratsamt einfach einen Mietpreis ausgemacht. Ob die jetzt 10 Leute neiden oder 50, das war dann mir egal. Jetzt rechnet sie ja mal um, 40 Leute waren immer mindestens da oben drin. Das ist Peanuts. Bei uns so gierig, wie da manche so eine Bude für 600, 700 Euro vermietet.
Ich glaube auch, dass da definitiv Angebote mit dabei waren, wo wir gesagt haben, das ist jenseits von Gut und Böse, was sie da verlangen, für zum Teil wirkliche Bruchbuden. Weil sie dachten, oh cool, die Stadt braucht es jetzt, warum nicht, versuche ich es mal.
Allerdings hat sich die Lage etwas beruhigt, sagt der Integrationsbeauftragte Kasem. Heute gibt es 6 Gemeinschaftsunterkünfte statt wie anfangs einer. Einige der Wohnungen, die die Stadt damals anmietete, konnten gekündigt werden. Aber geschafft habe man es trotzdem nicht, findet Kasem noch nicht.
Ich habe es geschafft, wenn ich keine Leute mehr in Containern unterbringen muss. Und die Herausforderung ist eigentlich nicht das Unterbringen. Das ist der erste Schritt, die Leute erstmal unters Dach zu bringen. Ja? Die Herausforderung ist aber, wie kriegst du diese Leute da wieder raus? Wie kriegst du die auf die eigenen Beine gestellt? Wie kriegst du die integriert in die Gesellschaft? Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung, die die Kommunen zu stemmen haben. Da ist der Landkreis raus, da ist die Regierung raus, da sind alle raus. Das ist wirklich ein lokales Problem.
Immerhin, inzwischen sind die Kommunen gut aufgestellt, sagt Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Ein unabhängiges interdisziplinäres Gremium, das die Politik berät und aktuelle Entwicklungen bewertet.
Die Studie 2 Welten, Flüchtlingsintegration in Stadt und Land, hat ziemlich deutlich gemacht, dass es eigentlich die Kommunen sind, die es geschafft haben. Die Zuwanderung der Jahre 2015 und 2016 hat bei fast allen Kommunen dafür gesorgt, dass diese sich wesentlich breiter und strategischer auf Migration eingestellt haben. Hier ist die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich die kommunale Integrationspolitik? Denn viele unserer Interviewpartner haben darüber geklagt, dass die Integrationspolitik noch von Projektgeldern abhängig ist, von Bundes- und Landesförderung, die berühmte Projektitis. Und hier muss man gucken, wenn die Corona-Krise auch die kommunalen Haushalte noch stärker belasten sollte und andere Förderprogramme auslaufen, dass dann dieser Druck noch zunehmen wird.
Wir warten auf dich.
Dorothee Stäbler ist auf dem Weg zu Rahaf, eine Art Patenkind, mit dem sie bis heute Kontakt hält. Sie feiern zusammen Weihnachten. Und im Sommer schwimmt Rahaf bei ihr im Garten im Pool.
Rahaf!
Rahaf, 8 Jahre alt, aus dem Irak, wohnt mit ihrer kleinen Schwester und den Eltern am Ortseingang. Hallo. Die Wohnung in einem kleinen Haus hat Dorothee Stäbler für sie organisiert.
Hallo. Du, ich rauche geschwind ein. Sag mal zu Mama, du, ich muss mal auch kurz interviewen. Komm her.
Hallo.
Ja, komm raus.
Rahaf dreht an ihrem dicken, geflochtenen Zopf. Sie hat ein einnehmendes Lachen. Erzählt von der Schule, in die sie jetzt, Corona-bedingt, nur stundenweise geht.
Wo ist der Papa?
Ah, der Papa hat heute den Garten gemacht, dann hat ihn jemand angerufen. Und er muss einfach alles machen. Ach, ganz viel Arbeit.
Rasenmähen, entrümpeln, renovieren. Hilfsjobs bekommen Menschen wie Rahafs Vater immer wieder. Was Festes, Dauerhaftes eher nicht.
Dann haben wir versucht, die Leute im Job zu integrieren. Weiter, aber da habe ich echt einen Frust gekriegt. Also so wie es am Anfang geheißen hat, gehobene Ausbildung oder ein gehobener Schulabschluss, das war hier bei fast allen nicht der Fall.
Nur etwa 16% der Geflüchteten haben bei ihrer Ankunft einen beruflichen oder akademischen Abschluss.
Es waren sehr einfache Leute mit oft gar keinem Schulabschluss oder einfache Handwerksberufe, aber ein Automechaniker ist heute kein Mechaniker mehr, sondern Elektroniker. Das hat hier einfach nicht funktioniert mit der Vermittlung von Jobs. Ich meine, die waren willig, irgendwas zu machen, aber dann auf Dauer nicht konsequent mit morgens aufstehen, pünktlich kommen. Bei denen, wo ich es probiert habe, hat es überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich sehr gefrustet. Ich habe dann immer Jobs durch meine Beziehungen beim Bäcker oder beim Automechaniker oder beim Gärtner organisiert. Aber dann nach einer Weile habe ich dann immer wieder mitgekriegt, dass die gar nicht mehr dort arbeitet innerhalb kürzester Zeit. Und so ging das reihenweise.
Das muss nicht so sein, sagt Petra Bendel vom Sachverständigenrat. Gerade die Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 angekommen sind, scheinen sich schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren als in den Jahren zuvor.
Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben eine sehr hohe Bildungsaspiration unter den Geflüchteten nachgewiesen, also eine hohe Motivation, sich weiterzubilden und sich in Deutschland eine Existenz aufzubauen. Aber man muss natürlich auch hinschauen, ob die Jobs, die diese Flüchtlinge bekommen, nun langfristig existenzsichernd sind und ob sie auch ihren Qualifikationen entsprechen.
Im März 2020 bezogen 3,82 Millionen Menschen Arbeitslosengeld II, also Hartz IV. 15% davon waren Schutzsuchende. Das sind 11% mehr als im Vorjahr. Die meisten arbeitslosen Geflüchteten sind jung und männlich. Bei Bewerbungen kommen für sie oft Jobs in Frage, in denen Sprachkenntnisse oder formale Berufsabschlüsse nicht entscheidend sind. So waren im März 2020 etwa 29.000 von ihnen auf der Suche nach Arbeit in der Logistik, 27.000 in Reinigungsberufen, knapp 19.000 wollten als Küchenhelfer und 12.000 im Verkauf arbeiten.
Da war dann auch einer, der bei uns bestimmt 2 Monate geschafft hat. Wir wollten ihm einen Arbeitsvertrag geben, hat beim Arbeitsamt beantragt, dass er nicht den Mindestlohn, der bei uns bezahlt wird, in der Baubranche, der ist ja relativ hoch, weil er konnte kein Deutsch und hatte keinerlei Vorkenntnisse. Ich hätte ihm aber einen Stundenlohn damals von 11 Euro bezahlt und angemeldet, alles vorübergehend, bis er es lernt. Und dann hat er Betreuerin gehabt und die hat gesagt, für das Geld soll er nicht arbeiten. Und dann hat er auch wieder aufgehört.
Frau Stäbler hat vor allem auch mit Männern zu tun. Ich habe hier mehr die Frauen und Frauen sind nochmal anders.
Anne Kretschmer sah die Frauen in den Flüchtlingsunterkünften, die teilweise sehr gut ausgebildet waren, aber kein Wort Deutsch sprachen, weil ihre Männer arbeiteten oder den Deutschkurs besuchten und es keine Kinderbetreuung für sie gab. Also gründete Kretschmer die Krümelkiste, eine Kita für Kleinkinder und gleichzeitig ein Programm zur beruflichen Qualifizierung von geflüchteten Frauen.
Das Thema Frauenarbeit ist für mich ganz wichtig. Das Hausrichten, das Fundament richten für Kinder mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland ankommen, ne, die den Zugang zur deutschen Sprache und zur deutschen Kultur legen. Das machen wir ja hier. Für die Elterngeneration wird es schwierig werden. Ich denke, die Kindergeneration, die jetzt hier geboren worden sind, die jetzt hier noch kommen, für die wird es eher eine Integration geben.
Die Stadt schreibt dem Projekt Modellcharakter zu und gibt jährlich 150.000 Euro dazu. Mittlerweile beschäftigt Kretschmer 12 Mitarbeiterinnen, darunter 3 mit Fluchthintergrund. In der Krümelkiste haben die Frauen die Möglichkeit, sich zur Tagesmutter ausbilden zu lassen.
Bei mir haben alle Frauen durchgehalten, alle. Es ist natürlich auch ein deutsches Papier in der Hand zu haben, auch einen Arbeitsplatz zu bekommen, war natürlich am Anfang die Motivation. Und man verdient vielleicht sogar mehr Geld als die Männer. Man bekommt mehr Wertschätzung und Respekt von den eigenen Landsleuten. Also es ist schon teilweise eine exponierte Stellung.
Frauen seien der Motor der Integration, sagt Anne Kretschmer. Und die Zusammenarbeit funktioniert. Aber sie hat auch schwierige Erfahrungen gemacht, hat viel Widerstand ausgehalten.
Ich habe gelernt, dass die Frau in dieser Kultur eine ganz andere Rolle hat. Auch eine starke Rolle innerhalb der Familie. Aber dass der Mann derjenige ist, der ins Außen geht und letztendlich über seine Familie und seine Frau bestimmt. Dass die Frau sich einfach dem Mann oft unterordnet. Und ich denke, auch für die andere Seite war es ziemlich schwer, dass da auf einmal eine deutsche Frau stand, die jetzt sagte, und jetzt machen wir das mal so und so und jetzt machen Sie bitte das und das. Also da gab es teilweise ziemlich spannende Situationen. Und ich denke, der ein oder andere hätte mich gern noch mal geschüttelt.
Mein Name ist Tarek, bin in Deutschland seit 2015 und in Berlin seit 2018 bin ich aus Nordrhein-Westfalen umgezogen. Gerade arbeite ich bei der S27 Kunst und Bildung. Leite ich den Bereichen Krisenmanagement, Prävention und Sicherheit. Mache ich rechtliche Beratung, habe in Syrien Jura studiert.
Berlin-Kreuzberg. Tarek Alaus führt durch das Kulturzentrum, in dem er arbeitet. Küche, Werkstatt, Besprechungsräume. Tarek ist aus politischen und religiösen Gründen aus Syrien geflohen. Die genauen Hintergründe will er lieber nicht erzählen. 45 Tage war er unterwegs, zu Fuß und mit dem Bus.
Ich hatte auch das Glück, die deutsche Sprache innerhalb von 6 Monaten zu lernen. Ich war auch in keinem Deutschkurs. Durch die Arbeit, durch viel zu lesen, durch Kontakt mit den Menschen.
Der 24-Jährige fand schnell einen Job, fand Freunde, gründete eine ganze Reihe von Vereinen und ist politisch aktiv. Man könnte sagen, er hat es geschafft. Andere hatten und haben es da schwerer.
Ich kenne eine Person, die als Buchhalterin in Syrien gearbeitet hat. Aber dadurch, dass die 50 Jahre alt ist, dass sie die Sprache nicht so schnell lernen könnte, dass es immer noch schwierig ist, auf einer fremden Sprache als Buchhalterin zu lernen, für eine Person, die 50 Jahre alt ist, die ihre Erfahrung hatte, die das ganze Leben in Herkunftsland verloren hatte und hier ein neues Leben aufbauen sollte. Dann überlegt sie sich, in einem ganz anderen Bereich zu arbeiten, wo sie die Sprache nicht so viel braucht. Und dann ist die Frage, hat sie wirklich Interesse? Und wenn man keine Interesse hat, dann hat man keine Motivation.
Tarek Alaus äußert den Verdacht, dass seitens der Behörden das Interesse an Integration nicht wirklich da ist. Stattdessen unsinnige Maßnahmen und Sanktionen. Der Integrationsbeauftragte von Weil der Stadt, Mahmoud Kasem, kennt das Unverständnis auf beiden Seiten.
Deutschland ist einfach ein Land der Bürokratie. Es ist einfach so. Das versuche ich auch vielen zu erklären. Also ich selber, also meine Familie stammt selber aus dem Libanon. Ich sehe es gerade in solchen Ländern wie Libanon, Syrien und so weiter. Da kommen sie halt sehr weit, wenn sie entweder aufs Amt gehen und sagen, hey, jetzt komm, jetzt gib mir das und hier ein bisschen was und mach mal das schon so. Ja. Und hier versuche ich den Leuten zu erklären, dass in Deutschland das Papier halt sehr, sehr, sehr wichtig ist. Klar, wenn der jetzt hier irgendwo Arbeit findet, ja, und lernt da wahrscheinlich bei der Arbeit viel, viel, viel besser die Sprache. Wie wenn er jetzt aber als Voraussetzung, dass er sich auf diese Arbeit bewerben kann, den B1-Sprachschein von der Volkshochschule bringt. Weil er ist dann demotiviert. Er denkt sich, toll, ich würde am liebsten arbeiten, ich könnte jetzt schon Geld verdienen, aber nein, ich lebe jetzt noch in einer Obdachlosenunterkunft, kriege gerade noch 380 Euro vom Amt und muss jetzt zu dieser doofen Schule. Und das versuche ich dann immer zu erklären. Ich sage dir, ne klar, jetzt findest du vielleicht was auf dem Bau oder am Banden, aber du möchtest es doch auch nicht dein Leben lang machen. Also nutze die Chance und bilde dich erstmal, schaffe Abschlüsse. Und da trifft man auf sehr viel Unverständnis.
Tarek Alaus aus Kreuzberg findet, bei vielen Integrationsmaßnahmen gehe es mehr darum, ein Lebenssystem zu diktieren. Und vor allem darum, dass Geflüchtete schnell Deutsch lernen und einen Job finden. Das Zwischenmenschliche interessiere kaum.
Wir haben so Deutschunterrichte, 2 Stunden am Tag, haben wir aber Praxisunterrichte, 4 Stunden am Tag in Werkstätten, wo die Menschen lernen können, was heißen die Maschinen auf Deutsch. Und da lernt man viel schneller, als 6 Stunden in einem Deutschkurs zu setzen. Also die Menschen, die hierhin gekommen sind, haben viele Expertisen und haben ihre Erfahrungen mit. Und sie können an ihrer Zukunft beteiligt werden. Solange es ein Integrationskonzept von oben nach unten diktiert, die im Beruf gearbeitet wird, durch Menschen, die die Lebenssituation der geflüchteten Menschen nicht kennen, dann wird nicht geschafft werden.
In Weil der Stadt hätten die Integrationsmanager diese Idee auf dem Schirm, versichert Mahmoud Kazem. Aber wenn man die Menschen frage, komme außer der Forderung nach einer eigenen Wohnung nicht viel. Man binde die Flüchtlinge trotzdem ein, frage sie, was sie bräuchten.
Der erste Schritt ist ja im Prinzip so eine Zielvereinbarung. Was kannst du und wohin möchtest du? Was möchtest du denn gerne machen? Und aufgrund dieses Portfolios, was sie erstellen, versuchen sie im Prinzip so eine Art Weg aufzubauen. Da sagt der Integrationsmanager, alles klar, du möchtest diesen Weg erreichen. Bis dahin brauchst du die und die und die und die Schritte, die du machen musst. Und wir arbeiten es da zusammen dran.
Wir haben viel gefragt, aber Wunder konnten wir natürlich auch nicht verbringen. Dass jeder eine Wohnung haben möchte, ist klar. 150 Wohnungen auf einen Haufen hatten wir auch hier in Weilerstadt nicht. Ich denke, wir haben viele Angebote gemacht.
Und was kam da zum Beispiel so von Seiten der Flüchtlinge, was sie sich gewünscht haben, jetzt eben aus?
Ach, Internet, Wohnung, Arbeit, wo man dann 3 Tage hinging, Anerkennung der Studien, Familiennachzug.
Wie weit war denn so der Wunsch da, sich zu integrieren, auf sozialer oder menschlicher Ebene?
Teilweise war der Wunsch da, aber nicht so, dass man sagte, ach, ich möchte mal gern zu dir kommen und können wir nicht mehr zusammen kochen. Die Menschen blieben auch ein Teil oder ein Stück unter sich. Also wir haben ganz viel angeboten. Und wenn man dann zum Schluss mit sich alleine da sitzt, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr und ist frustriert.
Es brauche aber eben auch Zeit, Menschen zu integrieren. Und einiges, findet Anne Kretschmer, einiges habe man ja geschafft.
Dann habe ich natürlich auch Freunde gefunden. Freunde unter anderen Kulturen. Also ich habe mittlerweile ein offenes Haus. Hatte ich früher nicht, ich bin anders erzogen. Also sie können bei mir jederzeit vor Tür stehen und klingeln. Wäre vor 5, 6 Jahren nicht möglich gewesen. Ich habe eine unheimliche Gastfreundschaft kennengelernt. Kannte ich so auch nicht. Also bei uns kann man 15 Uhr zum Tee oder 18 Uhr zum Abendessen, aber nicht mehr zwischendurch. Aber ich habe auch gelernt, dass wir aus verschiedenen Welten kommen.
Und von Euphorie sei nicht mehr viel zu spüren. Die Stimmung sei gekippt. Nicht nur in Weil der Stadt ist der Arbeitskreis Asyl auf den harten Kern geschrumpft.
Irgendwann kippte das Ganze, das Thema Flüchtlinge hat angefangen, die Leute auch zu nerven. Ja. Aber da am Anfang, wo es natürlich auch kam mit hier, Welcome in Deutschland und so weiter, war das noch vielleicht in und hat Spaß gemacht und so, um ein bisschen soziale Ader zu zeigen. Aber irgendwann war es den Leuten, glaube ich, auch dann zu viel.
Es gibt Konflikte. An manchen Orten fallen Sozialarbeiter ein halbes Jahr aus wegen Burnout, weil sie bedroht wurden oder sexuell belästigt. Und wer wirklich besorgt ist, findet dafür auch Gründe. Immer wieder gibt es Schlagzeilen über Gewaltdelikte in Verbindung mit Geflüchteten. Es gab die Silvesternacht auf der Kölner Domplatte. Freiburg, Kandel und Wiesbaden stehen für brutale Verbrechen, für die sich Flüchtlinge vor Gericht verantworten müssen. Jan Mönikes sitzt in einem Besprechungsraum seiner Anwaltskanzlei in Berlin-Mitte. Jahrelang war er Vormund von 2 Jugendlichen aus Syrien. Der eine hat es geschafft, Abitur gemacht. Der andere sitzt im Gefängnis. Wenn keine Eltern da sind, die Erziehung und Fürsorge übernehmen können, springt normalerweise das Jugendamt ein. Weil es gerade 2015 nicht genug berufsmäßige Betreuer gab, kümmerten sich auch Ehrenamtliche um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Keine ganz einfache Aufgabe, sagt Mönickes. Natürlich haben 14-, 15-, 16-Jährige ohnehin schon ihren eigenen Kopf und rebellieren auch mal. Und dann werden sie auch noch in eine ganz fremde Welt geworfen.
Die in großfamiliären Strukturen auf dem Land groß geworden sind, sind auch überhaupt nicht gewöhnt, für sich Entscheidungen zu treffen. Da wird halt nicht gesagt, du musst dich dran gewöhnen, um 7 Uhr aufzustehen, sondern es kommt halt jemand morgens um 7 und schmeißt einen aus dem Bett. Und es wird nicht gefragt, willst du Schule zu Ende machen oder nicht, sondern es wird ihm gesagt, du machst Schule zu Ende. Und dann kommen die also hierher in eine Gesellschaft, die darauf getrimmt ist, antiautoritär, selbstbestimmt, individuell zu erziehen. Und dann sind sie natürlich auch zum Teil viel zu stolz. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einer Familie, Sie kommen aus der ersten Familie Ihres Dorfes, ja, wo die Schule nach Ihrer Familie heißt, der Ort heißt so wie Ihre Familie. Und dann vertreiben Sie jemanden, der 13, 14 ist, aus diesen Zusammenhängen. Dann kommt er hierher und er ist hier wirklich nichts. Und man signalisiert ihm das auch, bietet ihm aber, wie gesagt, auch keine Perspektive, die ihn motivieren könnte, sein Verhalten anzupassen und zu ändern. Und das halte ich für sehr tragisch, weil ich glaube, dass man hier ohne Not, also zumindest einen Teil dieser Generation der Zuwanderer, verloren hat.
Mönickes hat gute Erfahrungen mit den Jugendämtern gemacht. Mit den Schulen. Aber wie mit Jugendlichen umgehen, die ihre Fluchterfahrungen mit nach Deutschland gebracht haben? Dazu kommt, die Jugendlichen stehen unter Druck. Wenn die Familie sie vorschickt, ist da eine klare Erwartungshaltung, der Auftrag, die Familie zu versorgen.
Und ich kann halt keinem dieser Kinder und Jugendlichen klar machen, warum er beispielsweise 3 Jahre lang bei geringem Einkommen eine Lehre machen soll. Mit der Perspektive, dass er danach auf dem Arbeitsmarkt vielleicht eine Chance hat und dann Geld verdient und quasi ab in 4 Jahren in der Lage ist, seine Familie adäquat zu unterstützen. Das hält er nicht durch. Also, was passiert, und das machen sich halt viele zunutze, wenn ich also keine Perspektive biete für das, weswegen ich eigentlich da bin, dann werde ich natürlich sehr schnell empfänglich für Angebote, schnell Geld zu verdienen.
Mönickes glaubt, dass viel verschenkt wird, weil Kinder und Jugendliche in dieser prägenden Phase viele gute wie schlechte Dinge für die Zukunft lernen, einen Kompass entwickeln für ihr eigenes Verhalten. Und er glaubt, dass sich viele Versäumnisse der letzten 5 Jahre noch aufholen ließen.
Und da gibt es Einrichtungen, aber davon gibt es viel zu wenig, die diese Kinder und Jugendlichen schlicht aus Berlin herausbringen in ein Umfeld, wo sie ganz unpädagogisch, wo es so einen gewissen Reset gibt, aber gleichzeitig halt auch zwar keine Mauer und keinen Zaun, weil der würde die eh nicht halten, wo es nicht so einfach ist, mal eben schnell auf den Alex zu gehen, sondern wo ich dann also ein ganz anderes Deutschland, ein ganz anderes Leben kennenlerne, was vielleicht auch zum Teil eher dem ähnelt, wo sie herkommen, um die dann nach und nach quasi rauszulassen.
Wir schaffen das.
Deutschland hat einiges geschafft. Auch dem Barometer nach, mit dem der Sachverständigenrat das Integrationsklima in Deutschland untersucht.
Dann kann man sagen, dass das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft überwiegend positiv wahrgenommen wird. Dort aber trübt sich das Klima, wir sprechen da vom Integrationsklima, ein, wo der Integrationsalltag nicht persönlich erlebt wird. Also die berühmte Kontakthypothese, wenn ich keinen positiven alltäglichen Kontakt habe mit gesellschaftlicher Vielfalt, dann sind Ängste höher, dann sind auch Vorurteile höher, können nicht abgebaut werden.
Ängste habe ich nicht mehr, Vorbehalte auch nicht. Ich bin auch sehr schnell dabei, dass man automatisch denkt, oh, was ist gut für die, was möchten die? Das kann doch nur sein, dass die dasselbe möchten wie ich als Deutsche. Nein, nein, die Werte sind ganz anders. Wie gesagt, und ich habe auch Freunde gefunden. Ich bin weltoffener geworden. Ich bin toleranter geworden. Und das ist so unterm Strich eigentlich eine ganz gute Win-Win-Situation.
Das war das Feature von Jenny Roth über Euphorie, Ernüchterung und Pragmatismus. 5 Jahre, wir schaffen das. Es sprach Ilka Teichmüller, Technik Jan Fraune, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Martin Hartwig.